Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe hier Professor Dr. Bernhard Kresse bei mir zu Gast. Er ist Professor an der Universität, Fernuniversität zu Hagen. Und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, wie sich denn das Studium unterscheidet von einem herkömmlichen Studium, wo ich tatsächlich in Präsenz vor Ort hingehe, aktiv. Und da bin ich heute sehr, sehr gespannt, welche Unterschiede wir da herausarbeiten können. Und ich denke, da wird es einiges Interessantes einmal geben. Lieber Herr Professor Kresse, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank, Herr Müller. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen.
Ich bin auch sehr dankbar, dass das geklappt hat. Jetzt möchte ich allerdings erstmal auf Ihren Lebensweg so ein bisschen eingehen, Ihren Weg hin zu der Professur. Ich habe gesehen, Sie haben ein Maître en droit, sprich, Sie waren auch in Frankreich unterwegs. Wie darf ich mir Ihren juristischen Weg bisher vorstellen?
Ach ja, nach Frankreich bin ich gekommen, weil es in Köln und Paris einen gemeinsamen Studiengang gab und gibt, der seinerzeit mit der Maîtrise en droit endete, die dann eben von der französischen Université de Paris en de Sorbonne erteilt wird. Gleichzeitig gab es ein LLM von der Universität zu Köln. Und da ich auch ein französischsprachiges Abitur habe, lag es dann für mich relativ nahe, als ich darauf gestoßen wurde, dass es diesen Studiengang gibt, den eben auch wahrzunehmen, um eben, ich interessiere mich sehr für Sprache, um dann die französische Sprache auch weiterhin bespielen zu können, sag ich mal. Und auch das französische Recht, Jura ist ja traditionell, das ändert sich EU-rechtlich natürlich, eine relativ nationalrechtliche Geschichte. Und da finde ich diesen Ansatz, auch noch in eine weitere Rechtsordnung reinzugucken, sehr, sehr schön. Und so kam ich nach Frankreich. Das waren dann 2 Jahre Köln, 2 Jahre Paris, im Rahmen von so einer Art Schulklasse, wenn man will. 25 deutsche Studierende, 25 französische Studierende. Man fing in Köln an, hat da die ersten 2 Jahre 4 Semester gemacht, ist dann nach Frankreich und ja, ist dann zurückgekehrt, also ich jedenfalls nach Köln, um dann dort die Staatsexamensvorbereitung durchzuführen und auch noch die Scheine zu machen, die ja dafür fehlten, für die Zulassung zur Prüfung.
Also darf ich mir an der Stelle das eigentlich so vorstellen wie ein ganz normales Jurastudium in Deutschland, nur eben halt 50-50, also 50% in Deutschland, 50% in Frankreich.
Jein, also ja, das war, ich war zu Beginn in Deutschland in 2 Studiengängen eingeschrieben, zum einen Staatsexamen, zum anderen LLM in der Krise. Das heißt, ich habe die Vorlesung gemacht, die man halt üblicherweise für den Staatsexamensstudiengang besuchte in den ersten 4 Semestern. Zusätzlich gab es aber Pflichtveranstaltungen, zum Beispiel eine Einführung ins französische Recht. Und einige Vorlesungen, die auch im Staatsexamensstudiengang vorgesehen waren, die waren für uns Magisterstudiengangsleute verpflichtend. Also zum Beispiel, man machte regulär im 4. Semester Handels- und Gesellschaftsrecht. Das habe ich halt auch gemacht, aber wir mussten. Wir haben dann auch eine Abschlussklausur geschrieben. Das war früher durchaus nicht üblich. Man hatte früher nur die kleinen und die großen Scheine. Und für die DFM-Studierende, DFM für deutsch-französischer Magisterstudiengang, wurden in den verschiedenen Vorlesungen, die wir besuchen mussten, Abschlussklausuren angeboten. Die mussten wir bestehen und auf die Weise konnten wir dann sozusagen in den französischen Studienteil befördert werden. Und in Frankreich hatten wir halt auch ein Curriculum, welches in etwa dem entsprach, was die französischen Studierenden auch gemacht haben, aber eben auch gewisse Extras. Zum Beispiel haben wir eine Rechtsvergleichungsvorlesung im deutschen und französischen Handelsrecht gehört in Frankreich.
Wissen Sie, ob sowas heute auch noch gibt, dass man wirklich solche Programme hat, die da aufgesetzt sind, mit entsprechendem Ziel, trotzdem erstes, zweites Staatsexamen, aber entsprechenden Auslandsaufenthalten, die auch über den Erasmus-Semester hinausgehen?
Auf jeden Fall, also diesen deutsch-französischen Studiengang, den gibt es immer noch. Der endet halt jetzt natürlich nicht mehr mit einer Maîtrise, sondern mit einem Master, Bologna, nicht wahr? Und das gibt es auch für England, das gibt es auch an anderen Universitäten, zum Beispiel die Universität Düsseldorf hat einen deutsch-französischen Studienkurs, den die anbieten. Die sind dann auch, glaube ich, für 1 Jahr in Frankreich, nicht für 2, aber eben immerhin für 1 Jahr. Und sowas wird immer mehr. Ich glaube, die Uni Saarbrücken hat auch sowas, da bin ich mir aber gar nicht sicher. Aber ja, diese Dinge gibt es.
Würden Sie sagen, man muss überdurchschnittlich, und damit meine ich wirklich überdurchschnittlich ambitioniert sein, um so einen Studiengang wirklich dann auch zu machen und bemeistern zu können? Oder würden Sie sagen, so ein durchschnittlich ambitionierter Jurastudent, könnte das auch entsprechend mitmachen, und es hat halt einfach nur andere Schwerpunkte statt irgendwie viel mehr?
Letzteres.
Okay.
Ein durchschnittlich ambitionierter Student, Studentin kann das sicher nicht Und ich sag mal, aus meiner Warte eines Berkeley-Studenten war ich fein raus. Wir haben ja in Deutschland angefangen. Das heißt, ich hatte nur das Fachproblem. Die Sprache konnte ich ja. Ich kann auch Französisch, ne? Aber natürlich nicht so gut. Die französischen Studierenden, die haben ja auch in Deutschland angefangen. Und die hatten natürlich das Doppelfließprogramm, weil die mussten sich in die Materie einarbeiten. Und die Rechtssprache ist nun nicht trivial und gleichzeitig halt in die Rechtssprache auch und in Deutschland leben. Das war schon hart. Und als wir dann nach Frankreich gewechselt sind, ja, dann hatten wir da auch im ersten französischen Jahr zum Beispiel Schuldrecht. Das ist ähnlich. Rechtsgeschäftslehre in Deutschland und in Frankreich ist ähnlich. Das bedeutet, ob ich also jetzt eine Deklaration de Volonté habe oder eine Willenserklärung, die Voraussetzungen sind jetzt nicht unbedingt identisch, aber doch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ich konnte mit meinem Vorwissen gut aufbauen, sodass ich auch das Sprachproblem natürlich reduzierte, weil die Materie bekannt war. Und das Problem, diesen Luxus hatten die Franzosen nicht. Das war also, glaube ich, für manche relativ bitter, aber die haben das auch geschafft.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil das ist was, das hätte ich mich jetzt auf jeden Fall gefragt, denn man muss natürlich auch immer sehen, jetzt sind sie der Lehre treu geblieben und da kann natürlich auch einfach eine wahnsinnig große Liebe zu Jura dahinter stecken, sondern es gibt auch immer Menschen, die halt dann ansonsten, ja natürlich, aber es gibt dann auch Menschen, die sonst auch nichts mehr anderes irgendwie machen und damit können sich, glaube ich, halt die Masse kann sich damit auf jeden Fall nicht identifizieren und deswegen ist es halt auch immer so eine Frage, die sich, glaube ich, auch stellt.
Also was eben auch ein Vorteil war dieses Studienganges, was manchen Studierenden, glaube ich, auch aus unserer Gruppe damals zugute kam, sie sind normalerweise in den Staatsexamensgeschichten traditionell relativ alleine. Und dadurch, dass wir aber eine kleine Gruppe waren von ungefähr 40, 50 Studierenden, hatten wir einen sehr starken Klassenverband. Und wir mussten eben auch diese Semesterabschlussklausuren schreiben. Das heißt, wir wurden gezwungen, regelmäßig zu lernen. Und das ist schon was ich auch, ich sag mal, regulären Staatsexamenstudierenden immer raten würde. Ne, lernt während des Studiums bitte in den Fächern, die ihr gerade belegt, damit ihr dann im Staatsexamen der Vorbereitung nicht weniger zu tun habt. Das will ich nicht sagen, aber die Dinge halt wiederholt. Und von daher war das eigentlich etwas, was den Studierenden zugute kam, diese stärkere Verschulung.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir hat es geholfen, die von Anfang an mich hinzusetzen, sozusagen, ich schreibe jede Klausur mit, die ich schreiben kann. Es war zwar dann meine Examensvorbereitung wieder ein bisschen anders, aber während ich meine Scheine gemacht habe, war das so.
Genau.
Jetzt vielen, vielen Dank für diesen Exkurs, weil das tatsächlich was ist, was ich jetzt als besonders empfunden habe und auch entsprechend spannend fand. Ich hätte es gerne in frühen Semestern gewusst. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschieden hätte. Mein Französisch ist dann doch aktuell noch sehr basic, auch wenn ich immer höre, es sei so toll. Aber ich halte es schon für sehr basic. Aber ich glaube, darauf könnte man aufbauen. Jetzt, bitte? Ich hätte gesagt, je peux. Je peux parler français, oui, un peu. Jetzt ging es dann weiter und wie sind Sie an die Fernuni Hagen gekommen?
Ich habe in Köln an der Universität gearbeitet bei Professor Jürgen Fritz-Bauer im Kartell- und Energierecht, also im Wettbewerbs- und Energierecht. Und Herr Bauer hatte verschiedene Institute. Eisler-Institut, an dem ich tätig war, hatte drei Direktoren. Neben Herrn Bauer auch noch Herrn Stern und Herrn Horn. Und in der Abteilung von Herrn Horn arbeitete Ulrich Wackerath als Habilitant. Und den nannte ich Doug Tendon. Und Ulrich Wackerath wurde nach Abschluss seiner Habil an die Fernuni Hagen gerufen und hat dann gefragt, ob ich für ihn arbeiten will, ob ich mitkommen will. Und da habe ich dann sehr gerne zugesagt, weil klar war, dass Herr Bauer mich aus Altersgründen nicht hätte habilitieren können. Und da habe ich dem irgendwie gesagt, ich komme gerne, wenn ich bei den Habil schreiben darf. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und so bin ich an die Fernuniversität gekommen.
Ist das was die Fernuniversität euch auch vielleicht auszeichnet, dass das alles nicht ganz so streng reglementiert ist mit den verschiedenen Sachen, wie, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wegen der Altersgrenze zum Beispiel?
Nee, das ist jetzt keine strikte Altersgrenze. Das Ding ist, dass Herr Bauer, dieses Institut, an dem er war, ist ein Drittmittel-Institut. Das heißt, seine Emeritierung hatte keinen Einfluss zunächst auf seine Direktorenstellung an dem Institut. Deswegen konnte ich bei ihm weiterarbeiten. Das Problem ist, wenn Sie nach Bill schreiben, brauchen Sie ja auch ein paar Jahre dafür. Und irgendwann wäre Herr Bauer auch aus diesem Institut ausgeschlossen.
Verstehe.
Natürlich wäre das formal möglich gewesen, bei ihm zu habilitieren, aber er hätte letztlich das Standing nicht mehr gehabt innerhalb der Fakultät, um sozusagen die Dinge so leicht wie möglich zu machen in Gesprächen mit den anderen Fakultätsmitgliedern. Deswegen ist es immer ratsam, wenn man vielleicht nicht einem Emeritus oder einer Emerita habilitiert. Das meinte ich mit Altersgründen.
Verstehe. Ich habe gedacht, weil sie vielleicht an der Stelle zu jung waren. Ja. Wodurch hat sich jetzt dann für Sie, was war so der erste große Unterschied, den Sie irgendwie festgestellt haben, zu einer Fernuni zu gehen und da, dort dann entsprechend auch zu unterrichten?
Es gibt zwei aus meiner Sicht gigantische Unterschiede. Das eine ist didaktischer Natur und das andere bezieht sich auf die Studierendenschaft. Und beides hängt natürlich miteinander zusammen. Die Studierendenschaft an der Fernuniversität Hagen ist anders als an anderen Universitäten. In der Regel sind die Studierenden berufstätig oder sie sind vielleicht auch sehr engagiert in der Familie oder beides. Jedenfalls sind sie zeitlich nicht so flexibel wie an Präsenzuniversitäten. Was bedeutet, die Studierenden sind älter, ne? Die sind also durchaus Mitte 30, so kann man sagen, im Schnitt. Und haben auch eine andere Erwartungshaltung als an Präsenzuniversitäten. Man richtet sich also deutlich mehr auch nach den Bedürfnissen der Studierenden hier. Das fängt ja schon bei der zeitlichen Gestaltung an. Also ich zum Beispiel mache in diesem Semester unter anderem die Veranstaltung Familie und Erbrecht. Und natürlich halte ich meine Vorlesung um 17.30 Uhr und nicht morgens um 10 Uhr, ne? Weil das einfach den Studierenden die Live-Teilnahme ermöglicht. Das ist also wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, dass wir da eben auf diese Weise den Studierenden das ermöglichen können, neben ihren sonstigen Aktivitäten auch zu studieren. Damit verbunden sind didaktische Besonderheiten. Wir machen Blended Learning. Der Blended Learning Ansatz ist ja einer, der die Vorteile verschiedener Lehrkonzepte miteinander verbindet. Das bedeutet, Sie haben zum einen das klassische Skript. Oh, das ist also eine Art Heftchen, das ist geschrieben worden, das wird auch an die Studierenden verteilt, auch online natürlich. Und daneben haben Sie aber auch andere synchrone und asynchrone Angebote, in denen man in stärkerem Kontakt mit Lehrenden ist. Also zum Beispiel, ich halte die Vorlesung im Familien- und Erbrecht, das mache ich jede Woche und erzähle dann was dazu. Das ist synchron, das heißt, die Studierenden können daran teilnehmen, wenn sie möchten, können Fragen stellen, es wird gleichzeitig aufgezeichnet. Das bedeutet, auch die, die keine Zeit haben, können sich das hinterher reinballern, wie man so schön sagt. Daneben haben wir auch natürlich ein gutes Moodle-Angebot. Wir haben auch Online-Arbeitsgemeinschaften, wir haben Online-Mentoriate, das machen dann auch Praktiker und Praktikerinnen. Wir haben Videovorlesungen und das kommt natürlich den berufstätigen Studierenden sehr zugute. Wir haben auch eine Lernkarten-App, das läuft dann auch online für die Staatsexamensvorbereitung. Ja, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Sprich, man hat einfach mehr eine größere Flexibilität in dem Konsumieren der Lehrangebote, in dem zeitlichen Komponente, in der Art und Weise wie, in der kompletten Struktur. Ist das was, weswegen die Fernuni überhaupt kreiert worden ist, um genau solche Fälle abzudecken? Also ist das irgendwie damals genau der Gedanke gewesen?
Ganz genau. Also es hätte im Grunde, ja, ganz genau, das ist das, man wollte also durchaus eben für eine besondere Studierendenschaft, nämlich die vielleicht im Ausland ist oder berufstätig ist oder Familienzeiten hat, denen wollte man ein vollwertiges Universitätsstudium ermöglichen und gerade in der Juristerei, also man hätte nicht noch eine Jurafakultät gebraucht, eine normale. Ne? Wir haben Münster, wir haben Bochum, mit denen arbeiten wir ja auch zusammen. Es gibt noch Bielefeld, es gibt ja ganz viele, wissen Sie ja, hier in Nordrhein-Westfalen auch. Deswegen, also diese Jurafakultät ergibt ja nur dann Sinn, wenn wir auf eine andere Studierendenschaft eingehen und didaktisch eben auch auf deren Bedürfnisse.
Wie läuft das bei Prüfungen ab?
Da muss man unterscheiden. Die staatliche Pflichtfachprüfung ist die staatliche Pflichtfachprüfung. Da sind alle gleich. Sprich, unsere Studierenden, die müssen ganz normal zunächst dieses Prüfungsamt haben. oder auch woanders. Also ein Mitarbeiter von mir zum Beispiel, der hat in Köln die Pflichtveröffentlichung abgelegt. Ja, aber das ist einfach, da gibt es keine Ausnahmen. Aber natürlich bei der Hinführung dahin. Und die Prüfungen finden in unterschiedlichen Weisen statt. Es gibt also Prüfungen, wie zum Beispiel die Zwischenprüfung bei uns, die muss in Präsenz absolviert werden. Das ist eine Vorgabe des JAB oder des Ministeriums. Und da ist es aber so, dass die natürlich nicht alle nach Hagen kommen müssen, sondern wir haben ja verschiedene Campusstandorte. Die Fernuniversität hat ja deutschlandweit Campusstandorte und da werden dann die Klausuren geschrieben. Da können Sie sich da anmelden, gehen dahin und dann wird das dort geschrieben, eingesammelt, angebracht und dann korrigiert. Dann gibt es aber auch ganz viele Online-Klausuren, die eben auch geschrieben werden können von zu Hause aus. Ich persönlich mache für meine Veranstaltung gerne sogenannte Kurzhausarbeiten. Das sind Hausarbeiten, die 10 Tage dauern. Und das ist dann eben auch maximal flexibel. Die werden dann hochgeladen, die werden dann korrigiert. Und so kann eben eine Prüfung auch aussehen. Es gibt auch reguläre Hausarbeiten, die dann einige Wochen dauern. Genau, also Präsenzklausuren, Online-Klausuren, Kurzhausarbeiten, normale Hausarbeiten. Und nur für die Präsenzklausuren muss man erscheinen. Und die Seminare, das ist vielleicht auch noch im Blended Learning so, wir haben auch Präsenzseminare. Also ich habe das jedenfalls, dass die Studierenden zu meinen Energie- und Medizinrechtsseminaren real nach Hagen kommen müssen. Das tun die aber auch tatsächlich gern, weil das ja dann nur einmal ist. Und das finde ich dann ganz schön, da lernen die sich auch kennen und ich merke auch, wie das dann zwischen den Next und wie die dann auch abends was gemeinsam unternehmen wollen. Das finde ich dann ganz schön.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade Energierecht und Medizinrecht angesprochen. Ist das auch was, wodurch sich die Uni vielleicht auszeichnet, dass sie einfach auch nochmal ein bisschen ausgefallenere Rechtsgebiete anbietet? Oder ist das eigentlich durch die Bank weg ein ähnlicher Querschnitt wie jetzt jede herkömmliche Universität?
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich würde erstmal sagen, dass hinsichtlich der Tatsache, dass wir, ich sag mal, Fächer auch vertreten, die jetzt nicht unbedingt im Staatsexamen geprüft werden, wie Medizinrecht und Energierecht, dass das etwas Normales ist. Also die Ruhr und die Bochum hat auch den Lehrstuhl von Herrn Pielhoff, dass das Energierecht hier in Köln hat, Herrn Körber, der Energierecht macht, und Herrn Katzenmeier, der Medizinrecht macht. Von daher ist das jetzt gar nicht ungewöhnlich. Wir haben ja eine starke Rechtsgeschichte hier auch, aber das gibt es an anderen Universitäten auch. Ne? Was wir haben, was tatsächlich eine Besonderheit ist, wir haben 2 Forschungsschwerpunkte, Kartei-A, in dem ich nicht Mitglied bin, aber eben auch Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und das ist ein Forschungsschwerpunkt, in dem ich sehr gerne Mitglied bin, weil das bündelt interdisziplinär die Kolleginnen und Kollegen und eben auch Mitarbeitende, die da auch Mitglied sein können. Ich habe also zu tun mit Politikwissenschaftlerinnen und Psychologinnen, Wirtschaftswissenschaftlern, mit Ingenieurwissenschaftlern und eben Juristen. Und das ist ein Forschungsschwerpunkt, der durch seine Interdisziplinarität und damit eben auch, ich sag mal, Tellerrand, die übergreifenden Forschungsprojekten, an denen ich auch mitarbeite, eine Besonderheit hier ist.
Sie hatten gerade erwähnt, dass die Leute auch entsprechend ins Seminar kommen zu Ihnen. Wie lange ist denn dann so ein Seminar? Also ist das irgendwie eine Woche, wo ich mich in ein Hotel einbuche und dann entsprechend bei Ihnen vor Ort bin? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee, die müssen ja auch Urlaub nehmen. Ne? Das ist ja jetzt keine Tätigkeit. Also die wird vielleicht vom Arbeitgeber unterstützt. Also vermutlich ist das so. Aber es ist jetzt nichts, wo der Arbeitgeber einfach sagt, fixe Sonderurlaub führt. Nee, ich mache erst immer einmal im Semester, Donnerstag und Freitags nicht. Das heißt, die reisen Mittwochabend an und hauen Freitagabend wieder ab. Und dann ist wirklich Donnerstag und Freitag werden dann die Themen durchgezogen. Blog-Seminar klassisch. Und genau, da wird dann diskutiert, da sind meine Mitarbeitenden auch mit vor Ort und dann gestalten wir das gemeinsam.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich schon eine gewisse Grundbelastung in meinem Leben habe, wie eine Familie, in die ich eingebunden bin, ein Job, ein was auch immer, und dann entscheide ich mich noch ein Jurastudium zu absolvieren, dann muss ich schon einen gewissen extra Drive haben und eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen, weil ansonsten tue ich mir das nicht an. Würden Sie sagen, dass die Studierenden, die da entsprechend an der Fernuni Hagen sind, auch deswegen so, ich will jetzt nicht sagen, besondere Leistungen erzielen, weil das ist im Juristischen immer schwierig, aber wie ist denn so die Quote derer, die durchfällt? Also ist das ein Ding, wo man sagen kann, hey, die das machen, nehmen das so ernst, als dass zumindest mal unsere schlechtesten ein bisschen weniger sind als die woanders.
Ja, also wir hatten jetzt zum Beispiel, ich hatte die Liste, ja, ich hatte jetzt die von GAHAM, ne, von 2023. Das ist in gewisser Weise aussagekräftig, weil das Wort GAHAM unser Hauswort GA ist. Aber wie ich gerade sagte, ne, ein Mitarbeiter von mir war in Köln, übrigens dann mit einer herausragenden Note auch. Da habe ich jetzt die Statistiken nicht. Es ist 2023, sind 25% unserer Studierenden durch die staatliche Pflichtfachprüfung gefallen. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Quote. Ja, sehe ich hier, gibt es an anderen Universitäten ähnliche Quoten. Ja, teilweise höher, teilweise niedriger. Wir hatten aber auch im Jahr 2023 einmal die gute Serie. Das ist schon auch so. Und wir haben auch mehrere vollbefriedigend. Also ich würde sagen, dass die Fernuniversität Absolventen jedenfalls nicht schlechter sind als unsere. Und ganz ehrlich, wer es schafft, sich bis zur Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung im Studium durchzuboxen, ne, der ist halt auch so gut, dass er gute Chancen hat, das dann auch zu bestehen. Und wenn er besteht oder sie besteht, mit einer guten Note zu bestehen. Und wir haben natürlich auch, da muss ich wirklich eine Lanze brechen für unsere Fakultät. Wir haben ein herausragendes Staatsexamensvorbereitungsprogramm, welches seinesgleichen sucht. Das gibt es an anderen Universitäten in dieser Intensität und Hilfestellung nicht. Was aber auch erforderlich ist, weil Sie ja hier als Fernstudierender relativ alleine sind. Sie sitzen ja zu Hause. Sie haben ja irgendwelche Kommilitonen, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen können. Klar geht das virtuell, das sind Lerngruppen, das ist eine Frage. Aber wir sind schon gehalten, eine besonders intensive Examensbetreuung zu machen. Und das findet bei uns am zentralen Gebiet, am Zentralbereich der Fakultät auch statt.
Sie haben es gerade gesagt, das ist ja auch notwendig. Wenn ich darüber nachdenke, ich stelle mir jetzt mal so einen klassischen Studiengang vor. Ich fange an, ich studiere bis zum sechsten Semester an der Fernuni und auf einmal wäre keine Examensvorbereitung in der entsprechenden Qualität vorhanden. Dann müsste ich mir ein Repetitorium suchen, wo ich auf einmal wieder Präsenz hätte, weil die meisten immer noch nicht umgestellt haben. Dann stehe ich auf einmal da und sage, Mist, jetzt sind meine Optionen auch wieder eingeschränkt. Und damit würde ich ja eigentlich einen absoluten Abbruch tun. Das heißt, es ist sehr, sehr schön, dass es so ist. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass es so ist, denn weil ansonsten würde ich aus meinem Lernalltag komplett rausgerissen werden, was schon schwierig genug ist, wenn ich keine zusätzlichen Belastungen in meinem Leben habe.
Genau, und das ist eben auch eine, ich sag mal, didaktische Besonderheit der Fernuniversität, die unserer besonderen Studierendenschaft geschuldet ist, dass wir uns da eben sehr reinhängen, was die Staatsexamensvorbereitungshilfestellung, alles zusammengesetzt, das ist halt eben übrigens, angeht.
Bieten Sie, also gibt es irgendwie die Möglichkeit, auch entsprechend nach dem ersten Examen weiterzumachen? Also es sind irgendwelche Promotionsstellen vorhanden oder wie geht's da weiter?
Genau, also ich, klar, das ist, wir haben hier wissenschaftliche Mitarbeitende, die auch promovieren. Also ich zum Beispiel habe 3 Vollzeitmitarbeitende. Der eine ist Assessor, also mit 2. Staatsexamen. Eine ist geprüfte Rechtskandidatin, also mit 1. Staatsexamen. Und eine hat einen ausländischen Studienabschluss. Alle 3 promovieren bei mir. Ne? Das ist also möglich. Und üblich, also alle Kolleginnen und Kollegen haben normale Ausstattung an mitarbeitenden Stellen, wie er dann Universitäten braucht. Und diese Menschen probieren es.
Ist das dann auch fern, also ist das auf die Distanz angelegt oder muss ich da dann tatsächlich vor Ort sein?
Beides, also das ist dann abhängig vom Lehrstuhlinhaber. Also zum Beispiel, als ich an der Fernuni Hagen habilitiert habe, das war ja vor Corona, da war es so, dass unser Chef von uns Vollzeitmitarbeitern wollte, dass wir 4 Tage die Woche vor Ort sind. Das macht, glaube ich, so jetzt niemand mehr. Meine Leute zum Beispiel kommen 1 bis 2 Tage die Woche her, idealerweise an Tagen, an denen ich aufladen kann. Und dort schreiben dann hier auch an ihre Promotion oder erfüllen Lehrstuhlaufgaben, was eben auch immer anfällt. Und an den anderen Tagen sind die halt bei sich zu Hause und arbeiten auch an ihrer Promotion oder erfüllen Lehrstuhlaufgaben.
Hat es dann, wenn Sie jetzt auch schon vor Corona angesprochen haben, war das dann eine entsprechend wichtige Qualifikation am Lehr- oder generell an der Fernuni zu arbeiten, dass man eine gewisse technische Affinität mitbringt, weil ich ja schon das Gefühl habe, dadurch, dass alles irgendwie immer übertragen wird, musste man damals schon auch ein gewisses Verständnis dafür mitbringen, wie denn die Technik funktioniert, mit der man überträgt.
Kann ich Ihnen von Lehrenden Seite mit einem klaren Nein beantworten? Okay. Also ich bin zum Beispiel der technikunaffinste Mensch, den ich kenne. Ich kann das nicht. Aber wir haben die Leute, die es können. Und die kann man fragen und in der Bildsterei und was die gerne eine sehr gut. Und das ist auch so.
Ja, also muss auch, glaube ich, sein. Letztendlich, es mussten ganz viele Leute was dazulernen während dieser Zeit, in der halt auch viel technisch stattgefunden hat. Aber ich habe mir halt gedacht, so ganz ungeschult sollte mir nicht sein. Aber wenn Sie da das Gegenbeispiel sind und sagen, Sie haben da eigentlich kein Händchen dafür, dann umso besser, dass das funktioniert.
Kann ich den Computer umgehen, ne? Ja, so, das ist schon so. Aber wenn es dann irgendwelche technischen Probleme gibt, mit denen ich nicht weiterkomme, dann frage ich unseren Helpdesk und dann kriege ich auch bin eines Tages eine Antwort und wenn es mal richtig dringend ist, auch sofort.
War das für Sie komisch? Also wie läuft eine Vorlesung bei Ihnen ab? Stehen Sie da vor einer Kamera und im leeren Hörsaal? Oder sind Sie in einem Raum? Wird das alles eingespielt? Wie kann ich mir das vorstellen? Tatsächlich mal ganz praktisch.
Also es sind ganz verschiedene Varianten, die wir haben. Wir haben zum Beispiel ein Filmstudio. Da sind auch Kameramenschen und da kann man hingehen, das kann man buchen und dann kann man da eine Veranstaltung halten. Das würde man eigentlich eher nutzen im Diskussionsformat. Ich habe das früher gelegentlich gemacht mit meinem akademischen Lehrer Ulrich Wackerbart, dass wir uns da ins Studio gestellt haben und dann Streitfragen diskutiert haben. Das gibt's. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, die ist vorlesungstauglicher, die kann man sehr gut nutzen. Das ist das One-Button-Studio. Das kann man selber online buchen und das hat eine hervorragende Kamera, also Video- und Audioqualität. Das ist auch relativ selbsterklärend, wie man das bedient. Also selbst ich als technisch unaffiner Mensch kann mit einer kurzen Einführung, die natürlich gewährt wird, das dann bedienen. Und die dritte Variante ist, dass man im Büro oder zu Hause vor der Kamera auch das dann macht. Also diese drei Varianten gibt es und die nutze ich auch alle.
Werden diese ganzen Angebote dann auch entsprechend aufgezeichnet oder wie sorge ich dafür, dass so eine zeitliche Verfügbarkeit einfach da ist für die jeweiligen Studenten, die nicht ganz genau ihren Zeitplan nach der Uni richten können.
Genau, also ich zeichne alles auf. Das wird dann auch in Moodle eingestellt, in dem jeweiligen Kurs. Das ist dann eben die Lernumgebung, zu der die Studierenden meiner Kurse Zugriff haben. Und da können die auch noch Monate später sich die Geschichten angucken. Natürlich möchte ich trotzdem, also ich könnte ja auch hingehen und sagen, ich nehme die Vorlesung einfach auf, spontan, wenn ich gerade Zeit habe. Dann würde aber das synchrone Element fehlen. Und ich finde diese Kombination aus synchron und asynchron eigentlich sehr sympathisch, was die Studierenden, die kommen, dann auch direkt vor Ort Fragen stellen können, Bemerkungen machen können. Und vor allen Dingen kann ich in die Gesichter gucken, wenn die Kameras an sind und kann so ein bisschen merken, sieht man hier, ne? Oder geht das alles schief, nicht? Und daneben aber gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, dass das hinterher abgerufen wird. Ist übrigens bei den virtuellen Mentoriaten und den AGs, die wir anbieten, auch so, dass das aufgezeichnet wird und dann eben den Studierenden auch später zur Verfügung steht.
Das war nämlich genau der Hintergrund, warum ich gefragt habe, weil ich mir schon durchaus vorstellen kann, dass man als Vortragender vorne eigentlich schon gerne auch ein Publikum hätte, das zum gewissen Grad einem so ein bisschen Feedback gibt. In welche Richtung geht's gerade? Soll ich mit einer anderen Sprache ein bisschen mehr arbeiten? Und. Ich glaube zwar, dass so eine alltägliche Praxis sowieso schon sehr, sehr viel Routine mit sich bringt, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr viel angenehmer, nicht einfach nur in die Kamera reinzusprechen.
Es ist das Einzige, was ich an der Fernuniversität vermisse. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier. Ich habe ja als Habilitant auch schon hier gearbeitet. Ich war dann aber auch Lehrstuhlvertreter an anderen Universitäten und war 7 Jahre auch an der TU Dortmund tätig, an der Vigi-Fakultät dort. Und diese Hörsaalerfahrung ist schon was Schönes, nicht? Und das haben Sie hier natürlich in, ich sage mal, in nur echt geringerem Maße. Das fehlt schon. Gleichwohl, diese besondere Studierendenschaft hat eben auch ihren Reiz. Die bringen, also gerade in den Seminaren merkt man das, die bringen ja ihre Berufserfahrung mit. Und das ist schon nett. Wenn Sie ein Energierechtsseminar haben, haben Sie natürlich häufig Interessentinnen und Interessenten, die sich für das Seminar anmelden, die aus der Energiebranche kommen. Letztes Semester habe ich ein Medizinrechtsseminar gemacht, die Programmer 2 Ärzte. Das ist super. Ja, das macht einfach an Spaß und das haben Sie natürlich an der regulären Universität nicht.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn Sie jetzt Ihre Vorlesungen aufzeichnen, es gibt durchaus einige Professoren, Professorinnen deutschlandweit jetzt, ohne dass ich die überhaupt kennen würde, aber ich weiß, dass es so ist, die sich permanent weigern, ihre Vorlesungen aufzuzeichnen, ins Netz zu stellen. Das war vor Corona schlimmer als jetzt, habe ich das Gefühl. Ja. Wie ist Ihre Meinung dazu? Weil ich persönlich habe oft das Gefühl, dass es eigentlich outdated, es ist eigentlich veraltet. Eigentlich kann man die Sachen problemlos ins Netz stellen, ob sie sich dann jemand anschaut oder nicht. Solange das halt nur der entsprechenden Studierendenschaft zur Verfügung gestellt wird, die an dieser Uni ist, sehe ich da eigentlich kein Problem.
Genau. Des Abends ist es auch so, dass alle Lehrenden bereit sind, die Aufzeichnungen ins Netz stellen zu lassen. Ich kenne natürlich aus meiner Zeit an anderen Universitäten auch, also zu Corona war das an der TU Dortmund auch ein Thema. Also natürlich waren die Vorlesungen online, aber sollen die aufgezeichnet werden oder nicht? Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Bedenken haben, das verstehe ich ein bisschen, wenn sie also jetzt keine Vorlesung im klassischen Sinne machen. Sprich, sich ihr Skript nehmen und das halt vorlesen, können sie auch bei großer Erfahrung nicht vermeiden, dass sich der eine oder andere Satzbau, Wortfindungs- und so weiter Fehler einschleicht. Das ist manchen unangenehm. Mir persönlich ist das wurscht. Das liegt ja auch davon, dass das eben dann spontan behalten wird. Und an der Fernuniversität sollte man definitiv bereit sein, aufzuzeichnen. Sonst ist das auch sinnlos.
Ich habe auch festgestellt, dass so kleine Fehler tatsächlich das Mitdenken anregen. Das war jetzt natürlich nichts, was wirklich damit mit Absicht und extra eingebaut werden sollte. Aber ich habe das Gefühl, danach ist man auf einmal wach, wenn man sich dachte, da stimmt, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Ich muss nochmal nachfragen, vielleicht war da was. Aber ich habe auch festgestellt, dass in den meisten Fällen eine Aufzeichnung in den allermeisten Fällen eh keine Relevanz hat. Aber für die paar Leute, denen es wichtig ist, die sich es gerne nochmal anschauen würden, habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, es ist schade, wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird.
Ja.
Jetzt haben wir tatsächlich schon sehr, sehr viel über eine Fernuniversität beleuchtet. Ist das auch was Spezifisches für Deutschland, dass wir eben nicht so viel Fernunterricht haben? Sie haben jetzt gewisse Erfahrungen in Frankreich sammeln können in der Vergangenheit. Da war das natürlich noch vielleicht eine ganz andere Kiste. Aber sind wir da in Deutschland schon auch sehr an diesen halten wir an diesen Präsenzmodellen stark fest oder ist das an anderen Ländern, von denen Sie vielleicht wissen, auch so?
Ja, also in Frankreich ist das auch so. Das ist definitiv so. Also die Präsenzlehre ist schon in vielen Ländern sehr üblich. Und was es sicherlich gibt, da habe ich von einzelnen Universitäten gehört. Ich selber habe das auch mal in Deutschland gemacht, als ich hier Schulvertreter an der Uni Köln war. Das war auch vor der Corona-Zeit allerdings. Da wurden meine Repetitoriumsveranstaltungen, die ich real im Hörsaal vor Studierenden gehalten habe, auch aufgezeichnet für die Nachwelt. Das war also dann quasi Blended Learning mit Aufzeichnungen in dieser Vor-Corona-Zeit, das fand ich auch damals sehr, sehr gut. Es gibt Fernuniversitäten in allen möglichen Ländern. Also zum Beispiel die Fernuni Hagen, unsere Fakultät, kooperiert mit der UNED, ne? Universidad Nacional de Educación a Distancia in Madrid, nicht? Oder auch mit der Open Universität in Heerlen, mit der englischen Open University. Mit der polnischen auch. Also da gibt es tatsächlich in vielen Ländern auch die Möglichkeit staatlicher Fernuniversitäten.
Wie ist denn Ihre persönliche Meinung dazu? Vertreten Sie da eher generell ein moderneres Bild, dass man sagt, grundsätzlich sollte es eigentlich mehr Optionen geben, aus der Ferne zu studieren? Oder dieser klassische Ansatz zu sagen, wenn eine Universität lebt von Vorlesungen, bei denen vor Ort vorgelesen wird, jetzt nicht skriptmäßig, aber... Das würde mich tatsächlich interessieren.
Ich habe tatsächlich mal in Frankreich eine Vorlesung gehört, da las der Professor aus seinem Buch vor, inklusive Sachszeichen. Oh. Ich bin für beides, ehrlich gesagt. Wer hilft, hat recht. Es gibt Studierende, die haben das Bedürfnis, Kontakte zu knüpfen, weil das im Studienort, man lernt ja auch, das ist ja auch ganz schön, man lernt die Professorinnen und Professoren kennen, vielleicht auch die Mitarbeitenden, man lernt Kommilitoninnen und Kommilitonen kennen, die sich für dasselbe interessieren. Das ist total super, diese Möglichkeit zu haben. Und das spricht aus meiner Sicht sehr stark für Präsenzuniversitäten durchaus, weil sie da eben Kontakte knüpfen können. Sie können sich mit anderen ganz problemlos austauschen beim Treffen. Man diskutiert über irgendwelche Fragen informell. Dieser informelle Austausch, der ist also wahnsinnig wichtig. Aber es ist ebenso wichtig, für die Studierenden, die da andere Bedürfnisse haben oder bei denen das eben auch gar nicht anders geht, diese andere Variante zu haben, wie zum Beispiel an der Fernuniversität. Und deswegen finde ich, dass beides seine Berechtigung hat. Ich würde nicht auf Präsenzuniversitäten verzichten wollen, wirklich nicht. Und wir arbeiten ja auch gut mit anderen Präsenzfakultäten zusammen. Aber wenn es die Fernuniversität nicht gäbe, das wäre ein gigantischer Verlust, weil wir da einfach einen ganz großen studierendenschaftlich erreichen können.
Das sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich und bin da auch total bei Ihnen. Denn wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, der kann das ja in Anspruch nehmen. Oh. Vielleicht dazu noch ganz kurz. Wenn ich mich auf der Fernuni Hagen einschreiben möchte, läuft das genau gleich wie bei jeder anderen Uni auch, dass ich mich auf der Website informiere, das ganze Zeug einreiche, was halt eingereicht werden muss und dann anfange. Mhm.
Genau, dann kriegen Sie von so einem Studierendensekretariat die Einschreibung, kriegen auch einen Studierendenausweis und dann ist das ganz regulär. Sie müssen sich jedes Semester rückmelden. Das ist, wie gesagt, das ist eine ganz normale staatliche Universität in Jura mit ganz normalem, neben Bachelor und Master, ersten juristischen Examen.
Dann glaube ich, konnten wir an der Stelle ganz viele Mythen mal ein bisschen entmystifizieren, ganz viele Fragen beantworten, die vielleicht offen waren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Klesse, für Ihre Zeit und für den Einblick in Ihre Arbeit und in Ihre Tätigkeit.
Sehr gerne, Herr Müller.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.